Ja, ich freue mich und ich sehe das als ein besonderes Vorrecht, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen zu Gast sein darf und etwas berichten kann, dann später auch noch von der Arbeit in Neuguinea. Ich möchte zu Beginn den Predigttext verlesen. Der steht in Apostelgeschichte 1. Einen Moment. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ich kann mich noch gut erinnern, zu der Zeit, als ich Konfirmand wurde, bin ich in unsere Dorfkirche gekommen. Vorher war ich nur einige Male im Kindergottesdienst. Und bei uns ist die Dorfkirche so angeordnet, dass hier auf dieser Seite eine Empore ist und durch irgendwelche Umbauarbeiten man die Leute von der Kanzel oder vom Altar aus nicht gut einsehen kann, die unter dieser Empore sitzen. Ich weiß nicht, welcher Ältester oder welcher Kirchengemeinderat auf die Idee kam. Auf jeden Fall hat man dort früher uns Jungs hingesetzt. Also eine äußerst ungünstige Position. Von daher ist es manchmal etwas zu Unruhe gekommen in dieser Ecke. Und etwas war ganz interessant, gegenüber auf der Kirchenwand, vielleicht um dieser Unruhe vorzubeugen, hatte jemand einen Bibelvers auf diese Wand gemalt. Noch in altdeutscher Schrift, ich habe mich so ein bisschen bemühen müssen, um das zu entziffern, aber da stand der Vers, der Meister ist da und ruft dich. Und ich kann mich an manchen Gottesdienst erinnern, wo mir dieser Vers so ins Gesicht gesprungen ist, wo ich davor saß und überlegt habe, wer ist denn damit gemeint? Was für ein Meister, der Baumeister von dieser Kirche oder was soll dieser Vers? Ich komme aus einer Familie, ich würde mal sagen, wir sind so etwas wie U-Boot-Christen gewesen. Wir sind so von Zeit zu Zeit mal aufgetaucht im Gottesdienst, so zu besonderen Festtagen oder aber auch, wenn ein besonderes Familienfest angestanden ist, eine Taufe oder Konfirmation oder eine Hochzeit, aber ansonsten hat man uns nicht zu sehr in der Kirche gesehen. Dieser Vers, der hat mich irgendwie beeindruckt und lange Zeit beschäftigt. Der Meister ist da und ruft dich. Ich habe mich gefragt, wer dieser Meister ist. Und das Schöne war, dass nach dieser Konfirmandenzeit ein Schulkamerad mich eingeladen hat in den Jugendkreis. Und dann bin ich in diesen Jugendkreis hineingeraten und habe dort, so kann man wirklich sagen, Jesus kennengelernt. Ist mir wichtig geworden, es wäre zu weit, jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, aber mit 16 Jahren habe ich dann ganz bewusst eine Entscheidung getroffen. Ja, Meister, ich habe deinen Rufen gehört und ich möchte dir gern nachfolgen. Ich habe mich einfach als junger Christ daran gefreut, dass Gott so großartig ist, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns in die Gemeinschaft mit sich einlädt. Das fand ich einfach faszinierend und ja, da hat etwas komplett sich in meinem Leben verändert und gedreht. Es war eine großartige Zeit. Und als dann der Jugendkreisleiter vorgeschlagen hat, ach, wir fahren über Neujahr auf einen Jugendkongress, dann habe ich gesagt, klar, da komme ich mit. Habe mich also auch eingetragen. Wir haben uns in ein paar alte Autos damals gepfercht und sind nach Nürnberg gezogen. Und auf jeden Fall in Nürnberg war dann dieser Jugendkongress über den Jahreswechsel. Und dort hat ein Evangelist einen Teil der Gottesdienste übernommen, einen Teil der Ansprachen. Und der hat jemanden zitiert, den ich bis dato gar nicht kannte. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt gesagt hat, von wem dieses Zitat kommt. Aber er sagte, viele Christen sagen, sie brauchen eine besondere Berufung, um Pastor zu werden oder um sich zu engagieren in der Kirche oder um hinauszugehen und dieses Wort von Jesus zum Menschen zu bringen, die noch gar nichts von Jesus wissen. Ich sage euch aber, Jesus hat alle seine Jünger, alle die, die ihn lieb haben, dazu berufen, hinzugehen und von ihm weiterzusagen. Und gerade eben haben wir so einen Text miteinander gelesen. Als er das gesagt hat, das war so der erste Eindruck für mich, die erste Situation, wo ich überhaupt mit dem Gedanken Mission in Verbindung gekommen bin. Da waren dann noch andere Redner, die haben von anderen Ländern dann auch zum Teil berichtet. Und für mich war das wieder so ein weiterer Schritt auch in meinem Glaubensleben, wo ich festgestellt habe, aha, da gehört was dazu zum Christsein. Da ist auf der einen Seite dieser großartige Zuspruch von Jesus, ich habe dich lieb und ich lade dich in die Gemeinschaft mit mir ein, aber da ist auch dieser Anspruch da, dass Jesus sagt, ja, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Ihr seid meine Hände und seid meine Füße, ihr geht hin, ihr seid mein Mund, ihr sagt es weiter. Oder Paulus sagt, ihr seid ein Brief, in dem die anderen lesen. Ich fand es großartig, diese erste Begegnung mit der Mission. Und daraus ist dann das entstanden, dass ich ein halbes Jahr bei einer, heute würde man sagen, ein FSJ gemacht habe, einen Kurzzeiteinsatz, damals mit Jugend für Christus, in so einem Doppeldeckerbus, so einer rollenden Teestube. Und das war nach meiner Ausbildung zum Maschinenschlosser. Und als ich mit diesem halben Jahr fertig war, meiner Bundeswehrzeit, da habe ich mich gefragt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich habe mir überlegt, wo will mich Gott haben? Soll ich zurückgehen in meinen Beruf? Soll ich vielleicht Fachabitur machen? Auf dem Weg war ich auch mal eine Zeit lang und dann ein Ingenieurstudium oder sonst irgendetwas. Oder was will Gott mit mir? Und in diese Zeit hinein habe ich in der Bibellese diese Aussage gefunden, wo die Gemeinde in Antiochien in der Apostelgeschichte den Paulus und den Barnabas losgeschickt haben. Die haben gesagt, der Heilige Geist hat uns gezeigt, ihr zwei, ihr sollt losziehen. Und als ich das gelesen habe, da habe ich Gott im Gebet gesagt, ja, Herr, wenn das damals so war und wenn das so in deinem Wort steht, dann kannst du das doch eigentlich auch nochmal schenken. Also ich bitte dich drum, dass mich jemand beruft. Und das Gebet habe ich gesprochen und meinen Amen dazu gesagt. Und nach etwa 2 Wochen kam der Gemeindevorstand aus meiner Heimatgemeinde auf mich zu und hat mich gefragt. Sie hatten so ein Wochenende als Kirchenvorsteher, als Gemeindevorsteher zusammen und haben dann darüber auch gebetet und sind dann auf mich zugekommen. Und so hatte ich dann keine Ausrede mehr. So fing das bei mir an. Das ist die Vorgeschichte zu dieser Zeit in Neuguinea. Hier in dieser Situation, die wir in unserem Bibeltext haben, geht es um diese 3 Dinge, die wir so als Thema über diesen Gottesdienst gestellt haben. Ein großer Herr, ein großartiger Herr, ein großer Auftrag und dann die Frage, ja, gibt es dann auch eine große Ernte? Oder sieht es eher dürr aus? Ein großartiger Herr, darauf möchte ich jetzt heute nur im Ansatz ein klein wenig eingehen, aber doch etwas mehr auf diese Frage, ja, wie ist das mit diesem großen Auftrag? Die Berichte von Jesus, die wir in der Bibel finden, könnten ja den Eindruck erwecken, das sei am Ende alles klar. So nach dem Motto, Welt ging verloren, Christ wird geboren, er stirbt für uns, er wird auferweckt und am Ende freue dich Christenheit. Von den 4 Berichterstattern, die wir in der Bibel haben, macht sich besonders Lukas die Mühe aufzuzeigen, mit dem Tod und der Auferstehung Jesu ist noch nicht Schluss. Das Entscheidende ist passiert, aber es ist noch nicht Ende. Die Jünger hier in unserem Abschnitt, die würden die Sache gerne zu Ende bringen. Die fragen Jesus, wäre es jetzt nicht Zeit, nachdem du all das getan hast, um die Menschen zu retten, nachdem du uns Gott wieder nahe gebracht hast, wäre jetzt nicht die Zeit, um das Ganze abzuschließen, um dein Reich hier auf dieser Erde zu verwirklichen? Also für sie wäre das jetzt so an dem Punkt, wo sie sagen würden, ja, jetzt könnten wir dazu übergehen, zu dem, was Jesus uns versprochen hat, nämlich, dass er mal sagte, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen, ihr werdet Richter sein, ihr werdet das Ganze leiten. Das wäre so eine Aufgabe, die hätten die Jünger gerne übernommen zu diesem Zeitpunkt. Lukas zeigt uns, dass die Geschichte mit Jesus nicht mit Jesus endet. Es gibt eine spannende Fortsetzung, nämlich die Fortsetzung im Leben derer, die an ihn glauben. Im Leben derer, die sich an Jesus hängen. Jesus war nicht Zuschauer. Jesus ist aktiv geworden. Er ist zu uns gekommen. In dem auch ist er Vorbild. Ist er auch das, was wir jetzt nachempfinden und nachleben sollen. Christen sind ja Adoptivkinder Gottes. Und sie sind auch, heute wird man neudeutsch sagen, aktive Player. Sie spielen eine Rolle. Sie tragen mit dazu bei. Ich habe schon gesagt, wie Johannes auch sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so hat Jesus gesagt, so sende ich euch. Gleiche Bedingungen und gleiche Spielregeln. Und das ist der große Auftrag, Zeuge sein. Zeuge sein für Gott. Zeuge sein für Jesus Christus. Also Jesus sagt, anstelle, dass ihr jetzt schon mal eure Position einnehmt, dass ihr euren Platz einnehmt in meinem Reich, möchte ich, dass ihr vorher loszieht und Werbung für mich macht. Und wenn wir so Zeugen anschauen, so im Rechtlichen, dann gibt es ja auch sowas wie einen Zeugenschutz. Also jemand, der vor Gericht etwas aussagt, der etwas beiträgt zu einer Klärung, zu einer wichtigen Sache, der wird ganz oft auch in Schutz genommen vor Übergriffen. Vor dem, dass jemand vielleicht Rache an ihm übt. Aber da ist bei Jesus Fehlanzeige. Für die Jünger ist der Auftrag klar. Deutlich sagen, wer Jesus wirklich ist. Nicht der Wunderheiler und Scharlatan, nicht der Prophet, sondern der Herr aller Herren. Heute wird wichtigen Zeugen Anonymität und Zeugenschutz versichert, aber den bekommen wir genauso wenig, wie ihn unser Herr hatte. Auch er hat sich da hineinbegeben in diese Gefahren. Zeugendienst, davon reden wir in der Gemeinde. Und Jesus sagt, haben sie mich verfolgt? Ja, was erwartet ihr? Denkt ihr, dass es euch einfacher gehen wird? Nein, er sagt das schon ganz klar. Wir könnten fast sagen, so mit einem Filmtitel, das ist die Fortsetzung von Mission Impossible. Nur hat man die Hauptdarsteller ausgetauscht. Zeugen, denen geht es um eine Sache, die stellen sich selbst nicht ins Zentrum. Wenn wir so die Bibel anschauen, gerade besonders die Apostelgeschichte, da finden wir so einige Leute, die ja sehr wichtig für die Gemeinde gewesen sind. Die Jünger, die bei Jesus waren. Und Jesus hat ja ihnen auch den Auftrag gegeben, geht ihr mal hin, geht ihr und sagt weiter, fangt ihr an in Jerusalem. Dann in Judäa, geht weiter nach Samarien und dann bringt die Botschaft ans Ende der Welt. Aber den Bericht, den uns Lukas gibt, der ist etwas anders. Da sehen wir Leute, die sind in der Gemeinde als Diakone eingesetzt. Also haben eigentlich eine ganz andere Aufgabe wie jetzt Verkündigungsdienst. Und gerade diese Leute waren die, die das Wort weitergetragen haben. Oder wir sehen die Geschichte bei Lukas in der Apostelgeschichte ziemlich stark ein Licht auf das Leben von Petrus und Paulus werfen und auf die Situation damals um sie herum, aber wir hören von anderen so wenig. Diese Woche hörte ich eine Bibelarbeit über Jakobus, den Jünger Jakobus. Da heißt es davon, dass er ja hingerichtet wurde. Da heißt es, dass es eine Verfolgungswelle gab, dass Menschen ins Gefängnis gekommen sind für ihren Glauben. Aber sie werden uns in der Bibel nicht mit Namen vorgestellt. Da gibt es 2, 3 trockene Sätze drüber. Das war's. Und doch sind diese Leute, sind Stephanus, der sein Leben für Jesus gegeben hat, sind Philippus, die eigentlich gar nicht die Jünger der ersten Generation gewesen sind, so wichtig gewesen für das Weitertragen der Botschaft. Ich habe meine Ausbildung in Liebenzell gemacht, damals noch am Seminar. Hat man gesagt, das ist eine Bauern- und Prophetenschule. Aber in dieser Zeit und auch zu Hause in meiner Gemeinde habe ich viele Menschen kennengelernt, einen Elektromeister zum Beispiel oder einen, der ein kleines Textilwarengeschäft hatte, ein Gärtner. Das waren Leute, die haben mir Jesus vor Augen gemalt. Die haben Glauben im Alltag gelebt, in der Weise, dass das wirklich zum Anfassen gewesen ist. Oder auch in Neuguinea. Es ist unglaublich, was manchen Christen dort einfällt, um diese Botschaft von Jesus weiterzusagen. Nur ein Beispiel. Da ist die Frau von einem Kirchenleiter und sie kommt nach Hause und findet ihre Haustür aufgebrochen. Und jetzt geht sie vorsichtig in das Haus hinein. Es gibt oftmals Einbrecher, die da auch recht gewalttätig sind in Neuguinea. Sie geht vorsichtig in dieses Haus hinein und sie guckt so durch die Zimmer durch und denkt schon, ah, es ist niemand da. Und dann kommt sie an einen Raum und dann hört sie ein Geräusch drin und weiß, da ist der Einbrecher noch. Und sie schaut so vorsichtig um die Ecke und entdeckt, das ist ein junger Mann, der da gerade das Zimmer ihrer Söhne durchwühlt. Und sie sagt ihm, also geh besser, bevor du meinen Jungs in die Hände fällst, die kommen nämlich jetzt bald von der Arbeit zurück. Und der junge Mann will das Haus noch verlassen, aber was sie gesagt hat, passiert, ihre Söhne sind da, die erwischen ihn, packen ihn und schleifen ihn zur Polizei. Die gute Frau heißt Mary und als sie das alles so mitgekriegt hat, hat sie mal erst eine paar Tage abgewartet, aber dann ist sie ins Gefängnis gegangen zu diesem jungen Mann in Untersuchungshaft und hat ihm Essen gebracht und hat den Kontakt mit ihm gesucht. Und sie hat uns erzählt, sie wartet jetzt noch ein bisschen und dann wird sie die Kaution für ihn hinterlegen, dass er freikommt aus dem Gefängnis. Da dachte ich erst, wie sie das erzählt hat, naja, so richtig ist das ja nicht. Eigentlich müsste er schon für das einstehen, was er gemacht hat. Aber sie sagt dann, und dann nehme ich ihn in unsere Familie auf. Unser Ältester ist ausgezogen, wir haben ein bisschen Platz, also drängen sich schon einige Kinder in den Räumen, aber den nehme ich bei mir auf. Da möchte ich, dass er ein anderes Ziel im Leben bekommt und dass er Jesus kennenlernt. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Jesus, in den verschiedenen Umständen, an den verschiedenen Plätzen, bei Leuten, die uns vielleicht auch nicht so genehm sind. Zeugen sind dazu aufgefordert, Aussagen zu machen. Die Zeugen sagen, was sie gesehen haben, was sie zu sagen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gibt es ja auch ein neueres Lied, in dem das ganz toll zum Ausdruck gebracht wird. Aber ich muss mich manchmal fragen, singe ich das nur im Gottesdienst oder trage ich das wirklich hinaus, diese Gewissheit, dass Jesus lebt und dass er mich erlöst hat? Ich habe das Gefühl, so im Vergleich, in Neuguinea ist es viel einfacher, mit Menschen über den Glauben zu reden, als hier in Deutschland. Ich suche manchmal wirklich lange, bis ich eine Idee habe oder eine Möglichkeit finde, wo ich mal jemanden auf den Glauben ansprechen kann. Überall wird Werbung gemacht, massivst. Ich habe jetzt unterwegs auf der Autobahn ein riesiges Wahlplakat gesehen. Ich dachte erst, was ist das für eine Werbung? Und dann, wie ich näher gekommen bin, großes Gesicht und dann auch die Partei unten in der Ecke. Also riesig groß. Wir hatten Freunde von Amerika zu Besuch gehabt, die haben gesagt, das genießen wir bei euch, dass nicht alles mit Plakaten neben den Straßen zugepflastert ist, sondern dass man auch mal Landschaft oder sowas sieht. Aber ich habe das Gefühl, so langsam stimmen wir uns da auch in diese Richtung ein. Ja? Also Werbung ist überall und gegenwärtig. Aber uns Christen macht man ein schlechtes Gewissen, wenn wir für Jesus werben. Das finde ich ehrlich gesagt nicht fair. Als König Agrippa den Paulus fragt, sag mal, Paulus, hast du vor, mich zu bekehren? Hast du vor, mich zu überzeugen? Da sagt der Paulus zu ihm, genau, das wünsche ich dir, dass du Jesus kennenlernst. Also der Paulus war da gar nicht scheu gewesen. Aber Paulus hat es gebrannt, auf dem Herzen gebrannt, dass wir ja eigentlich Menschen retten wollen, in die Gemeinschaft mit Jesus bringen wollen, dass sie ihre Zeit hier und ihre Ewigkeit mit Gott gemeinsam verbringen können. Anderer Aspekt vom Zeugensein ist auch, dass es eine Freiwilligkeit ist. Wenn jemand unter Strafandrohung Christ werden soll, dann muss er sich auch schon recht sicher sein. Jesus hat immer ganz ehrlich und offen auch gesagt, ja, Nachfolge kostet. Er hat den Jüngern die Wahl gelassen. Wollt ihr auch gehen? Oder überschlagt die Kosten. Überlegt euch das. Glaubwürdige Leute, das sind ehrliche Leute sind glaubwürdige Leute. Wir haben auch in Neuguinea für 2 Jahre ein Internat geleitet mit Jugendlichen an der Oberschule oder an einem Art Gymnasium im Hochland von Neuguinea. Und der Jugendreferent, der dort für diese Arbeit zuständig war an der Schule, der hat uns damals gesagt, wisst ihr was, die Kids durchschauen euch. Die merken das, ob ihr echt seid oder ob ihr das nur aufgesetzt habt. Zeuge sein für Jesus, das ist der große Auftrag, den er uns gegeben hat. Der größte Herr gibt uns diesen Auftrag. Und ich bin davon überzeugt, dieser Auftrag ist ein Privileg, ist ein Vorrecht, das wir haben. Viele Leute sagen mir, oh, könnten wir uns gar nicht vorstellen, in so ein Land zu gehen wie Neuguinea, die Hitze, die Umstände, das Leben dort, das hätte ich mir nie zugetraut. Ich muss sagen, wir haben es uns auch in dem Sinn nicht zugetraut. Wir haben uns auch mit Zittern und Zagen auf den Weg gemacht. Und doch haben wir in dem Allem Gottes Hilfe immer wieder auch erleben dürfen. Und das ist das Großartige. Ich glaube, dadurch, dass man sich auf Jesus einlässt, kommt man zu dem Punkt, dass man dann auch Erfahrungen mit ihm macht. Und dass der Glaube lebendig wird und ja, dass einem Jesus einfach wichtiger wird, dass man einander näher kommt. Das geht mir auch in der Beziehung zu meiner Frau so. Durch den Dienst in Neuguinea, durch die Jahre, die wir dort verbracht haben, wir haben so viele Situationen miteinander erlebt und durchgestanden, dass ich sage, ich bin ihr in dem Allem wirklich nahe gekommen. Für einige Jahre konnte meine Frau nicht viel mit, wenn ich auf Buschtour gegangen bin, um Gemeinden in entlegenen Gebieten zu besuchen. Und die letzten Jahre war unser Jüngster dann im Internat. Die anderen waren schon zurück in Deutschland, zum Teil verheiratet. Und meine Frau hat dann gesagt, also ich komme jetzt auch mit. Und wir haben zuletzt in unserem Rundbrief, der auch hinten ausliegt, haben wir davon berichtet, wir haben zuletzt Gemeinden besucht. Ja, die sind so weit ab im Urwald. Da gab es früher mal eine Straße hin, aber die ist inzwischen zugewuchert. Wir mussten also einen langen, beschwerlichen Weg auf uns nehmen. Und ehrlich gesagt, menschlich gesprochen, ich habe es meiner Frau nicht zugetraut. Wir sind dann da gelaufen mit den Einheimischen zusammen durch den Urwald und sie war das ja nicht so gewohnt wie ich jetzt. Ja. Ich dachte, oh, ob die das schafft, was habe ich ihr da angetan? Wir sind auf dem Hinweg nur 3 Stunden gelaufen durch den Urwald, aber auf dem Rückweg hat es so viel geregnet, dass da draußen ein 7-Stunden-Lauf wurde zu einer anderen Stelle, wo wir versucht haben, wieder ein Fahrzeug zu finden. Und ich dachte, oh Mann, wie wird es werden? Kann sie das schaffen? Aber ich habe erlebt, Gott hat sie da durchgebracht, hat ihr geholfen. Und wir sind da angekommen. Die Neugenesen, die mitgelaufen sind, die haben immer, wenn meine Frau gefragt hat, wie weit ist es noch, haben sie gesagt, siehst du da hinten den Baum da am Horizont? Und dann hat sie gesagt, ja, welchen der so raussteht. Ja genau, dahin müssen wir. Und dann waren wir an dem Baum und dann haben sie den nächsten gesagt. Ja. Also im Neugenesischen, wenn man fragt, wie weit ist es, dann sagen sie, ach, es ist weit ein bisschen. Oder es ist nah ein bisschen. Also ziemlich vage die Entfernungsbeschreibung. Und das ist manchmal gut so. Ja. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Sie hat sich darauf eingelassen und hat wunderbar das erlebt, wie Gott sie da durchgebracht hat auch. Und manchmal tut uns Gott einfach in eine Situation reinstellen, wo wir uns wundern und denken, boah, kann ich das schaffen, kann ich das machen? Und in dem Allem erweist sich Gott als der Großartige und als der große Herr, der einen durchbringt, Jesus sagt ja hier, deswegen habe ich auch den Zusammenhang gelesen, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Das ist eure wichtigste Ausrüstung in all dem. Also seid nicht überrascht, wenn sie euch fragen, sagt er, bereitet euch nicht unbedingt auf alles vor. Ihr könnt euch gar nicht auf alles vorbereiten, wo ich euch reinführe. Aber der Heilige Geist wird euch helfen in dem. Und das kann ich eigentlich auch nur zu Gottes Ehre auch bestätigen. Ich wurde eingeladen auf eine Konferenz, war auch in so einem Sumpfgebiet. Wir mussten da reinfliegen mit einem kleinen Flugzeug mit der Missionsfluggesellschaft MAF. Als ich dort angekommen bin, haben mich die Veranstalter da begrüßt. Die hatten da wirklich die Werbetrommel gerührt. Viele Leute kamen gelaufen oder mit dem Kanu gefahren. Etwa 1000 Teilnehmer waren beieinander. Manche waren 5 Tage unterwegs, um dorthin zu kommen. Und dann sagten mir die Veranstalter, also wir haben ein kleines Problem. Statt der 6 Leute, die wir als Redner eingeladen haben, bist nur du gekommen. Die Woche gehört dir. Ich hatte 3 Referate vorbereitet, so vorsichtshalber schon mal, aber das hat mich dann doch umgehauen. Eine Woche lang, ja, woher soll das kommen? Wie kann ich eine Woche lang diesen Menschen etwas aus dem Wort Gottes weitergeben? Hat mich wirklich umgetrieben. Ich habe dann einen kleinen Notausweg gesucht und habe dann gesagt, ja, wenn wir so eine große Konferenz haben, wäre es nicht gut, wir hätten dann auch Gebetsgemeinschaft. Also, dass die Leute sich zusammentun und beten miteinander. Und dachte, dann kann man vielleicht einen von diesen Vorträgen, weil es waren dann immer zum Teil 2 Vorträge am Vormittag, einer nachmittags und einer abends, dass dann ein Vortrag so als Gebetsgemeinschaft stattfindet. Ja, da waren sie nicht ganz so glücklich drüber, aber sie sagten, die Idee ist gut, aber dann machen wir doch die Gebetsgemeinschaft vor den Veranstaltungen. Also dann haben wir uns morgens um 5 zum Beten getroffen. Dann lief das doch nochmal anders, wie ich es mir gedacht habe. Aber das Wunderbare, was ich da erfahren habe, ist, wie mir Gott durch diese Woche hindurch geholfen hat. Und wie wir wirklich eine wunderbare Gemeinschaft in dieser Zeit miteinander erlebt haben. Aber von mir aus gesehen, ich muss sagen, ich hätte keine Idee gehabt oder ich hatte am Anfang keine Idee, was ich da weitergeben soll, wo ich das anpacken soll und wo beenden. Ich hatte meine Sachen vorbereitet, aber darüber hinaus hat mich das völlig überrascht. Und ich habe gemerkt, wie ich auf Jesus angewiesen bin in diesen Umständen, wie ich ihn brauche und wie ich den Heiligen Geist brauche, um mich in dem zu leiten und zu führen. Aber wir haben diesen großen Herrn. Und das Schöne ist auch, dass Jesus an uns arbeitet und dass Jesus nicht aufhört und uns immer wieder auch hilft und ganz neu die Augen öffnet für diesen großen Auftrag. Die Frage, ob es eine große Ernte gibt, die kann ich nicht wirklich beantworten. Diese letzte Frage, die ist, werde ich nachher versuchen, ein bisschen mit den Bildern drüben im Gemeindesaal zu tun. In Neuguinea war es so, unsere ersten Missionare, die dorthin kamen 1914, haben 10 Jahre lang dort gearbeitet, auf der Insel Manus. Und am Ende dieser 10 Jahre ist ein Mann zum Glauben gekommen. Nach 10 Jahren war die erste Taufe. In den Berichten damals war nichts von großer Ernte zu sehen. Wenn man heute nach Neuguinea guckt, dann sagen die Statistiken, wobei die ja auch lügen oder nicht sehr präzise sind, dass über 90% der Neuguineischen Christen sind. Erstaunlich, was Gott getan hat in etwas mehr als 100 Jahren. Ein Wunder vor unseren Augen da auch. Und das, wo Gott uns ruft und Menschen einfach gesagt haben, ja, da lasse ich mich drauf ein, obwohl ich gar nicht letztlich weiß, was kommen wird. Ich wünsche Ihnen das auch, Gottes Segen für Ihren Alltag, für die Situationen, in denen Sie drinstehen, die Herausforderungen auch. Und dass Gott uns immer wieder den Blick öffnet, dass diese Herausforderungen, die uns manchmal so zu überwältigen scheinen, die Gelegenheiten auch für ihn sind, wo er seine Größe in unserem Leben beweist und wo wir ein Zeuge auch für ihn sein können. Gott segne Sie. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du bist der große Herr. Du bist der, der den Tod überwunden hat, der lebt und den wir heute an diesem Sonntag als den Auferstandenen feiern. Danke, dass du deine Gemeinde weltweit hast. Und wenn wir jetzt von Mary gesprochen haben und von den anderen dort, den Leuten von der Konferenz, dann bitte ich dich auch herzlich, dass du sie segnest in ihrem Alltag, dass du sie ermutigst und dass du sie auch weiter zu Zeugen machst in ihrem Umfeld. Ich möchte dich bitten, auch für die Geschwister hier, dass du jedes Einzelne, jede Einzelne segnest und dass du mit ihnen gehst und dass sie sich dessen gewiss sind, sie haben deinen Geist auch, um dein Wort weiterzutragen. Mach uns Mut, Herr, und erbarm dich über unser Volk auch, dass die Herzen und Ohren aufgehen für dein Wort und dass Menschen wieder dir nachfolgen. Hab du Dank dafür. Amen.